In den letzten Wochen schaut die Welt aufmerksam auf Venezuela, während Donald Trump auf einen Regierungswechsel drängt. So gut wie alle Medien malen dasselbe Bild: eine brutale Diktatur und eine verhungernde Nation, die nach Vergeltung verlangt. Und jetzt soll es eine Lösung für die Krise geben: einen legitimen Machtanspruch seitens des oppositionellen Politikers Juan Guaido.
Während die Zivilgesellschaft zusammenbricht, stellt sich Amerika gegen die sozialistische Diktatur.
Maduro hat die vorigen Wahlen gestohlen. Er hat Menschen eingesperrt und gefoltert. Wer versucht, ihn zu entmachten, der...
Was geschah? Wir wissen, was geschah. Sie führten den Sozialismus ein.
Die Augen der Revolution sind überall, während die Miliz von Präsident Maduro sich immer noch bemüht, die Menschen in der vorgeschriebenen Ordnung zu halten.
Guaido investiert in das Volk, während Präsident Nicolás Maduro in die Armee investiert. In dieser Umgebung fühlt sich Juan Guaido sicher. Es ist eine der reichen Gegenden von Caracas.
Obwohl sie auf Donald Trumps Innenpolitik herumhacken, sind die Medienkonzerne in ihrer Unterstützung für sein Team in Venezuela einig. Hightech-Giganten wie Facebook und Twitter tragen auch dazu bei. Vor kurzem wurden 200 Konten, die Mitteilungen mit Unterstützung für Maduro verbreiteten, gelöscht, um die Menschen zu beeinflussen.
Würden Sie mit Nicolás Maduro verhandeln, um ihn zu überzeugen, zurückzutreten?
Er hat um ein Treffen gebeten und ich habe es abgeschlagen, denn der Prozess ist zu weit gegangen.
Trump hat gesagt, eine militärische Einmischung werde auch in Betracht gezogen, wobei der Anführer des Stadtstreichs, Juan Guaido, meinte, er könne dabei in Frage kommen.
Die Leute erkennen nicht, dass dort die Hisbollah agiert. Iraner beeinflussen das venezolanische Volk und wir sind verpflichtet, dieses Risiko für Amerika auszuschließen. Alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch. Alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch. Alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch. Die USA warten mit Ungeduld, dass alle Seiten des Dreiecks fallen werden, in Havanna, in Caracas, in Managua. Die Tage des Sozialismus und Kommunismus sind gezählt. Freiheit, Freiheit, Freiheit.
Die zynische Position der Führung ist, Hilfslieferungen zu instrumentalisieren, um Maduros Regierung als Geisel zu nehmen. Während der letzten Eskalation hat die US-Regierung angekündigt, die sogenannte Hilfe mit Militärflugzeugen an die Grenze zu bringen.
Es ist abscheulich und unmenschlich, Hilfsgüter an der Grenze anzuhalten, die dem eigenen Volke zugutekommen sollen.
Kann es sein, dass ihn so etwas zu noch drastischeren Aktionen provozieren könnte?
Was geschieht, wenn er diese Hilfe nicht durchlässt?
Ich glaube, dass die Hilfe die Grenze überqueren wird und letztendlich besteht die Frage nur darin, ob diese Hilfe mit seiner Unterstützung oder ohne durchkommt.
Von Irak über Libyen nach Venezuela werden militärische Interventionen von dem Vorwand einer humanitären Krise eingeleitet. Und gegenwärtig sagt so gut wie jeder, dass es eine Menschenrechtskrise gebe, die von der Regierung Maduros verursacht worden sei. Was in diesem Diskurs überraschenderweise fehlt, ist das Zeugnis des Menschenrechtsermittlers, der von der UNO zur Einschätzung dieser Krise berufen wurde. Alfred de Zayas war der erste UN-Ermittler in Venezuela seit 21 Jahren. Er hat 13 Berichte für den UN-Menschenrechtsrat geschrieben, doch sein Bericht zu Venezuela wurde größtenteils ignoriert. Ich habe mit Alfred gesprochen, um zu verstehen, warum das so ist.
Wenn Sie die humanitäre Krise in Gaza, im Jemen, in Syrien und im Sudan oder in Somalia kennen, würden Sie nicht sagen, dass in Venezuela eine humanitäre Krise herrsche. Als ich durch die Straßen in Venezuela ging, fühlte ich mich an keinem Zeitpunkt bedroht, sah keine Gewalt und kam nicht zum Schluss, dass dieses Land sich in einer humanitären Krise befinde. Doch ich sehe, wie Menschenrechte zusehends instrumentalisiert werden, um Menschenrechte zu zerstören. Die Menschenrechte werden zur Waffe gemacht. Das Gesetz wird zur Waffe gemacht, um das Gesetz zu zerstören. Und das geschieht leider unter Mittäterschaft der Mainstream-Medien. Ich würde es vernünftig finden, dasselbe, was ich Ihnen sage, dem BBC, der New York Times, der Washington Post, dem Economist und der Financial Times zu sagen. Doch seit meiner Rückkehr aus Venezuela und der offiziellen Vorlegung meines Berichtes vor dem UN-Menschenrechtsrat ist kein Vertreter dieser Medien mit mir in Kontakt getreten, obwohl ihre Verantwortung gegenüber Ihnen und mir und dem amerikanischen Volk darin besteht, uns zu informieren.
Viele Menschen würden sagen, dass die Ursache der Krise nicht die Sanktionen seien und dass die Sanktionen nicht zum Sündenbock für Maduros wirtschaftliche Fehltritte gemacht werden können. Reden wir über die Wirkung der bis dato eingeführten Sanktionen und der jüngst verhängten Sanktionen gegen die staatliche Ölgesellschaft.
Was besonders machiavellistisch und zynisch ist, ist, eine Wirtschaftskrise zu verursachen, die in eine humanitäre Krise auszuarten droht. Und genau das haben die Vereinigten Staaten durch ihre finanzielle Blockade und Sanktionen getan. Und dann sagen, oh, wir bieten euch humanitäre Hilfe an. Wir entsenden so und so viele Tonnen Hilfsgüter durch USAID nach Kolumbien und werden sie jetzt liefern. Ich glaube, Juan Guaido ist hier sozusagen der Jockey. Er reitet das trojanische Pferd der Vereinigten Staaten. Doch die tatsächliche Lösung ist so viel einfacher als diese provisorische Entsendung von einigen Kartons mit Lebensmitteln oder Medizin. Die Lösung steht in meinem Bericht. Ich habe der UN-Menschenrechtskommission gesagt, dass die finanzielle Blockade eine völlig verkehrte Wirkung auf die Menschenrechte erzeugt hat. Der Grund der jetzigen Wirtschaftskrise liegt offensichtlich im dramatischen Absturz des Ölpreises. Doch in einer normalen Situation wäre es möglich, das zu korrigieren. So ein reiches Land wie Venezuela sollte imstande gewesen sein, sich Geld auszuleihen mit seinen kolossalen Naturressourcen als Pfand. Und dann würde es fähig sein, Güter zu kaufen und zu verkaufen wie all anderen. Doch nein, die Vereinigten Staaten haben dafür gesorgt, dass alle Banken die Konten der venezolanischen Regierung und der staatlichen Ölgesellschaft sperren, weil sonst enorme Strafen vom US-Finanzministerium drohen. Schon im Juli 2017 hat Citibank unerwartet, ohne Vorwarnung und willkürlich beschlossen, das Konto der Zentralbank von Venezuela und im November 2017 das der Bank of Venezuela zu sperren. Wiederum hat Citibank im November 2017 die Lieferung von mehr als 300.000 Dosen Insulin blockiert und die Firma Euroclear behielt 1,65 Milliarden US-Dollar, die die venezolanische Regierung für Lebensmittel und Medizin bezahlt hatte. Citgo, die venezolanische staatliche Ölgesellschaft, die in den Vereinigten Staaten ansässig ist, war nicht imstande, ihren Profit über die US-Grenze zu überweisen. Doch dieses Geld ist notwendig, um Lebensmittel und Medizin einzukaufen. Und gegenwärtig hat die Zahl der eingefrorenen Dollar rund 9 oder 10 Milliarden erreicht. Wiederum, die Bank Wells Fargo hat die Zahlung von 7,5 Millionen Dollar durch Brasilien an Venezuela für dessen Stromlieferungen eingefroren und gestrichen. Im Mai 2018 berichtete das venezolanische Ministerium der Volksmacht, dass eine Zahlung in Höhe von bis zu 7 Milliarden Dollar für Dialyseausstattung für Patienten, die diese Art von Behandlung brauchen, darunter Kinder und Jugendliche, blockiert worden sei. Sie sehen, wie unmoralisch das ist. Doch nicht nur unmoralisch. Es gibt auch eine persönliche strafrechtliche Verantwortung für die Folgen dieser Sanktionen. Ich meine damit, dass die steigende Kindersterblichkeitsrate, das Ansteigen der Müttersterblichkeit, die steigende Zahl der Todesfälle wegen eines Defizits an Insulin oder Antiretrovirusmedizin direkt auf diese Blockade zurückzuführen sind. Denn Venezuela war nicht imstande einzukaufen, was sein Volk verdient hat. Es ist nicht so, dass die Regierung das nicht verteilen will. Die Regierung wird durch einen externen Wirtschaftskrieg erstickt. Das ist der Sinn der Sache. Was die US-Regierung tun wollte, war, eine Situation zu schaffen, in der das Volk oder das Militär die Regierung stürzen würden. Und dann könnte wieder der 1% ins Land hineinreisen und die Reichtümer des Landes wieder unter Kontrolle bekommen. Es ist Venezuela gelungen, Millionen Venezolaner aus extremer Armut hinauszuheben. In den 1980er und den 1990er Jahren kümmerte sich keiner darum, dass Millionen Venezolaner vor Hunger und Unterernährung starben. Es war allen egal. Die Regierung war für Washington verträglich, es war eine rechte Regierung. In dem Moment, als eine linke Regierung an die Macht kam, wurde sie für Washington zum Ziel Nummer eins, sie zu stürzen.
Und jetzt beschlagnahmt die Bank of England Maduros Gold, das Milliarden Dollar wert ist, und droht es an Juan Guaido weiterzugeben.
Das ist eine Verletzung des Völkerrechts. Doch versuchen Sie mal, die Vereinigten Staaten vor den Internationalen Strafgerichtshof oder den Internationalen Gerichtshof zu bringen. Was jetzt meiner Meinung nach wichtig wäre, wäre, wenn die UN-Generalversammlung eine Resolution verabschieden, die Sanktionen verurteilen und bitten würde, sie aufzuheben, den Sanktionen töten. Ich würde es auch gerne sehen, wenn der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofes ermitteln würde, inwieweit die Todesfälle, die bereits jetzt im Zusammenhang mit den Sanktionen zu verzeichnen sind, unter Artikel 7 des römischen Statuts fallen, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert. Ja, die absichtliche Einführung von Sanktionen, einer Finanzblockade und eines Wirtschaftskrieges lässt die Wirtschaft eines Landes ersticken und macht es der Regierung somit sehr schwer, die Bevölkerung mit den notwendigen Nahrungs- und Arzneimitteln zu versorgen. Als Konsequenz sterben Tausende von Menschen. Es ist ein Fall von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch im Narrativ der Mainstream-Presse wird das vollständig ignoriert. Wenn sie über eine humanitäre Krise spricht, wird die Schuld allein der Regierung zugesprochen. Und man sagt, ja, der Sozialismus hat sein Versagen bewiesen. Er wird nie funktionieren. Deswegen ist ein Regimewechsel Pflicht.
Juan Guaido steigt mit Unterstützung der übrigen freien Welt auf. Und die Hälfte der Welt erkennt ihn als solchen an. Eine lange Liste von Ländern schließt sich den USA in ihrer Unterstützung für Guaido an.
Das Meer von gelber Farbe erkennt jetzt Oppositionsführer Juan Guaido an.
Dieser Staatsstreich wird von den Politikern und Medien als legitim vorgeführt, weil die US-Verbündeten in Europa und Lateinamerika ihn massiv unterstützen. Doch werfen wir schnell mal einen Blick auf die Welt, um zu schauen, wie diese Unterstützung wirklich aussieht. Der afrikanische Kontinent ist wie üblich aus dem Dialog gestrichen. Dort erkennen 51 Länder Maduro an. Nur ein Land, Marokko, erkennt Guaido an. Dann sind da noch Asien und Ozeanien, wo wiederum nur Australien Guaido anerkennt. Die anderen 33 Nationen erkennen Maduro an. Weiter zum Nahen Osten. Dort erkennt nur Israel, ein fester Verbündeter der USA, Guaido an. Die restlichen Länder der Region unterstützen nach wie vor Maduro als Präsident. Dann kommen beide Amerikas und die Karibik. Obwohl 17 Länder auf beiden Kontinenten Guaido anerkennen, unterstützen 19 Länder nach wie vor Maduro. In Lateinamerika stellt sich die Mehrheit der mit den USA verbündeten Regierungen auf Guaidos Seite. Doch unter den Karibikstaaten tun das nur die Bahamas. Zuletzt kommt Europa. Mächtige Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind sich in ihrer Unterstützung für die USA und deren Kandidaten in Venezuela einig. Doch selbst in dieser Situation gibt es in Europa standhaften Widerstand dagegen, zu dem Italien, Griechenland, Norwegen, die Schweiz und der Vatikan gehören. Somit meinen sie mit internationaler Gemeinschaft in der Tat nur eine Minderheit der weißen imperialistischen kolonialen Nationen. Und die nicht weißen Nationen werden aus der internationalen Gemeinschaft weggradiert. Ist das nicht eine grobe Völkerrechtsverletzung?
Die USA haben mit ihrer Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten gegen das Völkerrecht verstoßen. Die Charta der Vereinten Nationen besagt das klar, vor allem Artikel 1 und 2, die die Souveränität der Länder und das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung garantieren. Es liegt nicht in der Kompetenz der Vereinten Nationen zu entscheiden, welche Regierung die bessere ist. Die Völker bestimmen ihre Regierung selbst. Das ist die demokratische Handlungsweise. Und im Artikel 2, Paragraph 3 steht es, wenn es irgendwelche Differenzen zwischen den Staaten geben sollte, sollten diese friedlich beigelegt werden, durch friedliche Verhandlungen. Und Paragraph 4 des Artikels 2 verbietet nicht nur die Anwendung von Gewalt, sondern auch die Androhung von Gewalt. Und Trump hat zweimal wiederholt, dass eine militärische Einmischung in Betracht gezogen werde. Eine militärische Einmischung ist an sich eine grobe Völkerrechtsverletzung.
Die Medienkonzerne haben artig das Schlagwort hochgehoben, dass ein Kerl, über den 80% der Venezolaner nie gehört haben, der legitime politische Führer sei, der sich um die Wiederherstellung der Demokratie bemühe. Wer ist denn Juan Guaido, der 35-jährige Glückspilz, der soeben zum König gesalbt worden ist? Vor dem Staatsstreich war Guaido in US-Kreisen besser bekannt als in seinem Heimatland Venezuela. Er hat die prestigeträchtige George Washington Universität absolviert und studierte parallel dazu an einer privaten Business-Schule in Caracas. Seine Wurzeln liegen im militanten Flügel der Opposition. Er half, Straßenproteste zu organisieren. Er staute im Laufe dieser Proteste Energie an und gründete gemeinsam mit dem langjährigen Oppositionsführer Leopoldo López die rechte Oppositionspartei Volkswille. Amnesty International hat López als politischen Häftling eingestuft. Folglich stellen ihn westliche Medien als Helden dar, der angeblich für seinen Widerstand gegen das Regime eingesperrt worden ist. In Wirklichkeit bekam er nur Hausarrest für die Organisation von Straßenaufständen mit Dutzenden Todesopfern. Er hat auch an einem US-unterstützten Staatsstreich im Jahr 2002 teilgenommen. Beide sind eng mit amerikanischen Regimewechselvorstoßtruppen wie USAID oder National Endowment for Democracy verbunden. Bis ins Jahr 2010 investierten internationale Organisationen großzügig bis zu $50 Millionen pro Jahr in die venezolanische oppositionelle Bewegung. Als López aus dem Spiel war, wurde Guaido dazu gestylt, dessen Rolle zu übernehmen. Guaido hat sogar zugegeben, dass er nichts tut, ohne sich mit López zu beraten. Nach Angaben des Wall Street Journal wurde Guaidos Präsidentschaftserklärung von López und nur drei anderen Oppositionsführern geplant. Zwei von ihnen befinden sich nicht einmal im Lande. Für den Rest der Koalition kam das völlig überraschend. Selbst Guaido hatte nach einigen Angaben gezögert, bevor er diesen Schritt machte. Erst ein Anruf von Mike Pence am Vortag gab ihm die Sicherheit, die er nötig hatte. Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte gegenüber der Washington Post, wir beschäftigten uns mit der gleichen Strategie, international Druck aufbauen, der inländischen Opposition bei der Organisation helfen und uns für eine friedliche Wiederherstellung der Demokratie einsetzen. Doch das inländische Stück fehlte. Guaido war, was wir brauchten, damit unsere Strategie konsequent und vollständig ist, fügte er hinzu. Es hört sich wie eine ziemlich offene Beschreibung einer CIA-Verschwörung zwecks Regimewechsel an. Alle reden aber über die Wiederherstellung der Demokratie. Schauen wir diesen Anspruch genauer an. Es gibt eine am weitesten verbreitete Erklärung.
Maduros Ambitionen traten im Dezember 2015 ans Licht. Zwei Jahre nachdem er Präsident geworden war, bildete eine Koalition von Oppositionsparteien namens Runder Tisch für demokratische Einheit die Zweidrittelmehrheit in der Nationalversammlung, was ein Risiko für Maduros Regierung darstellte. Maduro verdrängte schnell mehrere Richter des obersten Gerichtes aus dem Amt und ersetzte sie mit seinen Gehilfen. Im März 2016 wurde nach Urteil des obersten Gerichts die Nationalversammlung ihrer Macht enthoben. Im Juli 2017 führte Maduro eine Abstimmung für ein neues Regierungsgremium, die verfassungsgebende Versammlung durch. Das war Teil seines Plans zur Änderung der Verfassung. Und in der nationalen verfassungsgebenden Versammlung gab es so gut wie keine Opposition gegen seine Macht.
Nichts davon ist wahr. Sehen wir uns die Fakten an, die bequemerweise weggelassen wurden. Erstens ersetzte Maduro den obersten Gerichtshof nicht mit seinen Anhängern. Die Amtszeiten von 13 Richtern des obersten Gerichtshofes liefen im Jahr 2015 aus. Gemäß der Verfassung ist es eine Pflicht der Nationalversammlung, neue Richter zu berufen. Und genau das tat sie auch. Die Nationalversammlung designierte Richter, die ihren Interessen entsprachen. Genauso geschieht das in diesem Land. Zweitens hat Maduro die Nationalversammlung nicht ihrer Macht enthoben. Im Jahr 2016 bekam die Opposition die Mehrheit in der Nationalversammlung. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme durch Chávez im Jahr 1999 gewann die Opposition eine gewisse politische Macht. Man könnte meinen, sie würde diese benutzen, um ihre Lösungen für die Krise vorwärts zu bringen, über die sie dauernd sprachen. Stattdessen benutzten sie die Nationalversammlung als Instrument für Sabotage, um Venezuelas Probleme noch zu verschärfen. Doch sie wurden nicht dafür bestraft. Wie Alfred de Zayas erklärte, endete das Ganze mit Verachtung vor dem Gericht.
Wir glauben alle an den Vorrang des Gesetzes, die Gewaltenteilung und gegenseitige Kontrolle. Und diese Nationalversammlung hat, seit sie die Wahl im Jahr 2015 und den Parlamentsstreich gegen Präsident Nicolás Maduro gewonnen hatte, letzteres wurde als Operation La Salida, das heißt Ausgang, bezeichnet, ihre Vollmachten vollständig überschritten. Es gab zu jener Zeit noch ein Problem mit dieser Nationalversammlung. Mindestens drei Abgeordnete, drei Parlamentarier waren durch Betrug gewählt worden. Das kam ans Licht und der oberste Gerichtshof wurde zu einer Entscheidung dazu berufen. Und sie gaben der Nationalversammlung, wie es auch von der Verfassung der Republik Venezuela vorgeschrieben wird, eine Anweisung, diese Wahlen neu zu organisieren. Und die Nationalversammlung lehnte sich dagegen auf. Sie wollte das nicht tun, deswegen wurde sie entmachtet. Seitdem ist alles, was die Nationalversammlung tut, nicht legitim im Kontext des venezolanischen Verfassungsrechts. Wir Amerikaner oder Franzosen oder Schweizer sind nicht berechtigt zu sagen, wir sind nicht einverstanden. Nur die venezolanischen Behörden dürfen bestimmen, ob die Handlungen der Nationalversammlung verfassungsrechtlich legitim sind oder nicht.
Jetzt kommen wir zur verfassungsgebenden Versammlung, die vielerorts als eine Art sonderbar geplante Machtübernahme verurteilt wird. Ich war während des Starts der Wahlkampagne für die verfassungsgebende Versammlung in Venezuela. Die Wahl wurde von vielen als Aufruf zum friedlichen Dialog mit der Opposition aufgefasst. Und es war vollkommen legitim. Artikel 3,47 der Verfassung erlaubt, eine verfassungsgebende Versammlung zu schaffen. Hier ist die Wahrheit. Sie war gar nicht Fola Maduro-Anhänger. Es war ein riesiger demokratischer Prozess, in dem alle Bürger zur Wahl antreten durften. Die Opposition war nicht nur erlaubt anzutreten, die Regierung forderte sie aktiv dazu auf. Mehr als 8 Millionen Venezolaner nahmen an der Wahl dieser Abgeordneten teil. Doch die Opposition rief dazu auf, die Wahlen zu boykottieren. Und einige Fraktionen antworten sogar mit Gewalt. Mindestens zwei chavistische Kandidaten wurden durch militante Oppositionelle getötet. Und am Wahltag wurden mindestens 200 Wahllokale angegriffen, um die Wähler einzuschüchtern. Dabei kam es zu bis zu 10 Todesopfern. Ja, die verfassungsgebende Versammlung ist jetzt voller Sozialisten, doch nur weil sie die einzigen waren, die teilnahmen, und sie wurden von Millionen auf demokratischem Wege erwählt. Ob sie mit diesen Handlungen einverstanden sind oder nicht, eins ist nicht zu bestreiten. Sie sind alle legitim und wurden im Einklang mit der venezolanischen Verfassung durchgeführt, die von der ganzen Bevölkerung von Venezuela geschrieben, entwickelt und verabschiedet worden ist. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie die Sozialistische Partei mögen müssen. Ich sage Ihnen nur, dass Sie die venezolanische Verfassung respektieren sollten. Der grundlegende Anspruch von Guaido ist, dass es keine Demokratie gebe und folglich der venezolanische Präsident illegitim sei. Das Komische daran ist, dass alle Oppositionellen ihre Sitze im Parlament durch das gleiche Wahlsystem bekommen haben, das sie immer als betrügerisch betrachtet haben. Es gilt also, jede Wahl ist geklaut, außer der, die sie gewinnen. Tatsache ist, dass das venezolanische Wahlsystem mehr Prüfungen und Bestätigungssysteme einschließt als das in den meisten Ländern. Das System mit Wählerkarten, Fingerabdrücken und anderem mehr macht Wahlbetrug so gut wie unmöglich. Jede Wahlkabine wird verifiziert. Die Wahlen werden auch massiv von unabhängigen Wahlbeobachtern aus der ganzen Welt überwacht. Überraschenderweise war es ausgerechnet die Opposition, die die UNO bat, zu den Wahlen im Jahr 2018 keine Beobachter zu entsenden. Wahrscheinlich wäre massiver Betrug entdeckt worden. In der Tat könnte die Opposition diese Wahl gewonnen haben. Doch stattdessen hat sie die Wahl boykottiert. Es hieß, niemand solle antreten und niemand sollte abstimmen. Wenn Oppositionsführer Henry Falcon diesen Plan verwarf und seine Kandidatur vorschlug, schloss die oppositionelle MUD-Koalition ihn aus und das Weiße Haus drohte, Sanktionen gegen ihn zu verhängen, wenn er sich nicht zurückziehen würde. Im Endeffekt gewann Maduro mit 6,2 Millionen Stimmen, was 31% der Wahlberechtigten ausmacht. Genauso viel Prozent bekam Barack Obama, als er die Wahl im Jahr 2008 gewann. Mehr noch, vier internationale Organisationen, die Beobachter aus mehr als einem Dutzend Länder entsandt hatten, bestätigten die Richtmäßigkeit dieser Wahlen. Einer dieser Beobachter war der ehemalige spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero, der sagte, ich habe keine Zweifel über den Abstimmungsprozess. Es ist ein fortgeschrittenes, automatisiertes Wahlsystem. Doch da es der Opposition nach wie vor unfair erscheint, beruft sie sich jetzt auf Artikel 233 der Verfassung, laut dem Maduro nicht richtig gewählt worden und dadurch ein Machtvakuum entstanden sei, das sie an die Macht heben solle. Artikel 233 definiert ein Machtvakuum als folgendes. 1. Tod, Abdankung oder Amtsenthebung des Präsidenten. 2. Fortwährende körperliche oder geistige Unfähigkeit. 3. Verlassen des Postens. 4. Wiederholungswahlen. Maduro fehlt unter keine von diesen Definitionen. Doch auch wenn es der Fall wäre, besagt Artikel 233, dass er durch den Vizepräsidenten, nicht durch den Vorsitzenden der Nationalversammlung ersetzt werden sollte. Die ganze Sache ist ein Mischmasch, der einfach aufzulösen ist. Außerdem bestehen Washington und Guaido auf einen dringenden Regimewechsel, weil Maduros Sicherheitskräfte angeblich Unzufriedene unterdrücken und Teilnehmer von friedlichen Protesten willkürlich hinrichten. Nachdem Guaido sich zum Präsidenten erklärt hatte, rief er riesige Demos in den Straßen von Caracas zusammen. Hunderttausende Menschen folgten seinem Aufruf. Es war vollkommen friedlich und die Obrigkeiten mischten sich nicht ein, wie ich erstmals im Jahr 2017 gesehen hatte. Doch wir sahen, dass einige Proteste gewalttätig waren. Bewaffnete Gruppen bauten lodernde Barrikaden auf und bekämpften die Sicherheitskräfte mit Molotow-Cocktails, Bomben und Schusswaffen. So eine freche Verkennung der Tatsachen kommt nicht überraschend. Wir haben diese Aufführung schon einmal gesehen, als während der gewalttätigen Proteste im Jahr 2017 in Venezuela mehr als 140 Menschen ums Leben kamen. Die meisten Todesfälle wurden durch die protestierende Opposition verursacht, entweder direkt durch Totschlag, Lynchjustiz und andere Gewalt oder durch die Barrikaden, die zahlreiche Unfälle verursachten. Derartige Fakten entgingen aber der gehorsamen Presse. Warum sind sich die Pressekonzerne so einig in ihrer Unterstützung für diesen Regimewechsel und tun Medien wie Russia Today oder Telesur als Staatspropaganda ab?
Wie ich bereits gesagt habe, ist es die Wirtschaft und das Geld, die die Welt auf Trab halten. Und die Medienmogulen, die die Presse besitzen und kontrollieren, sind an einer Welt interessiert, die sich unter Kontrolle des besagten 1% befinden würde, der alles in unserem Interesse regieren und lenken würde. Das sagen Sie zumindest. Es ist skandalös, dass Sie den Publikationen von Forschern keine Aufmerksamkeit schenken und sie nicht veröffentlichen. Wir haben über Fake News gesprochen, über den Ozean an Lügen, die jeden Tag veröffentlicht werden. Doch nicht die Lügen allein schaffen das Problem. Es ist das Fehlen von Information, wenn eine ganze Dimension nicht durchgelassen wird und man nichts über andere Blickpunkte hört. Früher oder später akzeptiert man das Narrativ, dass es eine humanitäre Krise gebe. Deswegen sei eine Einmischung aus humanitären Gründen notwendig. Und wenn Maduro nicht aus freien Stücken geht, werde es notwendig sein, ihn zu stürzen. Und dann findet man jemanden wie Guaido, der das Spiel mitmacht. Ich meine, jedes Land hat Opportunisten, die als Agenten für die Vereinigten Staaten, die US-amerikanischen transnationalen Großkonzerne und die US-amerikanische Ölindustrie eintreten werden. In Venezuela können Gewinne in Milliardenhöhe erzielt werden. Und bis zur heutigen Zeit wurden diese Gewinne verwendet, um die Bedürfnisse des venezolanischen Volkes zu decken. Und das wird wahrscheinlich ein Ende nehmen, wenn der Staatsstreich erfolgreich sein wird. Ich meine, wenn man einen Staatsstreich will, dann sollte man auch direkt sagen: Ich möchte einen Staatsstreich in Venezuela, damit US-amerikanische Unternehmen hereinkommen und Gewinne erzielen können. Das ist ja der Sinn der Sache. Doch das ist keine Sache des Mitgefühls für das arme, leidende venezolanische Volk, denn niemand anders als die USA verursacht dieses Leiden.
John Bolton spricht zumindest Klartext über die Übernahme des Öls.
Ja, tut er.
Doch viele Menschen tarnen das mit humanen Zwecken. Sprechen wir über NGOs, Amnesty International, Human Rights Watch. Menschen misstrauen verständlicherweise den Medienkonzernen, doch sie trauen Organisationen wie diesen unparteiischen Beobachtern. Warum ist Ihrer Meinung nach Ihre Berichterstattung zur Venezuela genauso vorurteilsbehaftet?
Ja, es gibt schon seit einiger Zeit eine Menschenrechtsindustrie. Seit ich in den 1980ern eine Stellung bei den Vereinten Nationen bekam, die damals Abteilung für Menschenrechte hieß, dann Zentrum für Menschenrechte und jetzt Amt des Hohen Menschenrechtskommissars, habe ich die Gelegenheit, das Verhalten der Nichtregierungsorganisationen zu beobachten. Sie fingen sehr engagiert an, und das menschliche Leiden machte ihnen wirklich Kummer. Man hat sie aufgekauft, und die Geldgeber geben den Ton an. Ich bin so enttäuscht von vielen dieser Nichtregierungsorganisationen, weil ich zum Beispiel weiß, dass einzelne Menschen und Menschenrechtsorganisationen Berichte verfasst und Amnesty International, Human Rights Watch und natürlich auch dem Hohen Kommissar für Menschenrechte vorgelegt haben. Ich habe diese Berichte in meinem eigenen Bericht verwendet. Ich habe sie ernst genommen. Doch da sie das Spiel nicht mitspielen und eine Geschichte erzählen, die die Medienkonzerne und auch die Geldgeber von Amnesty International und Human Rights Watch nicht veröffentlicht sehen wollen, wird das unter den Teppich gekehrt. Hier sehen wir, wie die besagte Menschenrechtsindustrie die Menschenrechte verrät. Sie geben das Konzept der menschlichen Würde auf und benutzen die Menschenrechte nur als Aushängeschild.
Die Opposition gegen Maduro ist breit gefächert und besteht aus vielen Fraktionen, gemäßigte, progressive, sogar einige Sozialisten. Sie sind gegen Maduro, respektieren aber die Verfassung und den demokratischen Prozess. Doch die Fraktion, die gegenwärtig versucht, die Macht an sich zu reißen, ist die extreme Rechte. Binnen 48 Stunden, seit er sich zum Präsidenten erklärte, versuchte Guaido, die venezolanische Ölproduktion an sich zu reißen. Nach Informationen von S&P Global hat Guaido noch vor Beginn des Staatsstreichs Pläne einer weitgehenden Privatisierung der Ölindustrie geschmiedet. Wie können die Menschenrechte beeinträchtigt werden, wenn dieser Staatsstreich in der Tat gelingen sollte?
Tja, was kommt, wenn der Coup gelingen sollte, ist, was Naomi Klein als Katastrophenkapitalismus bezeichnet hat. Und der wird dem venezolanischen Volk aufgedrängt werden. Es wird einen Rückfall zur Einschränkung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten geben. Es kommt nicht nur eine Privatisierung der Ölindustrie, sondern auch der Gold- und Bauxitförderung und anderer Bergbauunternehmen. Die Gesundheitsversorgung und der subventionierte Wohnungsbau werden den Bach heruntergehen und so weiter und so fort. So etwas hat es schon einmal gegeben. Ich möchte unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Carmona-Erlass vom 11. April 2002 verweisen. Im Jahr 2002 haben sich die USA gegen Hugo Chavez verschworen und einen Staatsstreich gegen ihn mitfinanziert. Das war am 11. April. Der Staatsstreich dauerte 48 Stunden, weil Chavez äußerst populär war. Das Militär befreite ihn und brachte ihn nach Miraflores zurück. Pedro Carmona, der den Staatsstreich anführte und nur 48 Stunden im Amt war, schaffte 49 soziale Gesetzesvorschriften ab. Er löste den obersten Gerichtshof und die Nationalversammlung auf, weil jene Nationalversammlung chavistisch war. Sie werden sehen, wie weit rechts diese Verordnung ist, die grundsätzlich nicht demokratisch legitimiert ist, doch eine Rückwärtsbewegung zur Folge haben wird. Und das ist, was sie wollen. Sie wollen zurück in die 1980er und 1990er Jahre, was sie als gute alte Zeiten wahrnehmen, als die Reichen reich und die Armen arm waren.
Kann das in einen Bürgerkrieg ausarten und wie kann ein Dialog geschehen, wenn die Opposition ihn ständig ausschlägt? Ich meine, Maduro hat das bereits angeboten, doch die Opposition will davon nichts hören.
Ja, Maduro hat die Opposition seit den Wahlen im Jahr 2015 um einen Dialog gebeten. Und er hat ihr auch Gelegenheiten dazu gegeben. Doch wenn eine Seite denkt, wir müssen nicht in einen Dialog treten, weil der große Kerl in Washington Maduro mit seinem großen Knüppel über den Kopf hauen und Guaido in den Präsidentensessel des reichsten ölproduzierenden Landes der Welt katapultieren wird. Und Bürgerkrieg? Ich habe den Vertretern der Opposition gesagt, ihr könnt zwar Maduro stürzen, doch die 7, 8 oder 9 Millionen überzeugten Chavistas werden sich nicht so einfach geschlagen geben. Sie werden nicht verschwinden. Ihr könnt euch also in einem blutigen Bürgerkrieg wiederfinden. Wollt ihr das tatsächlich für euer Volk?
Der Bürgerkrieg ist das schlimmste mögliche Szenario. Eine US-Attacke und ein Einbruch der USA in Venezuela sind sehr realistisch. Und all das unter dem Vorwand, dass das Militär genau dieselben lebensnotwendigen Arzneimittel ins Land bringen soll, deren Lieferung die USA jahrelang blockierten. Die Kriegstrommeln klingen betäubend. US-Sondereinheiten sind auf Puerto Rico stationiert, die übliche Vorbereitung für einen Einmarsch. Und sie haben Maduro auch bei geheimen Verhandlungen mit einer Invasion gedroht. Am 18. Februar hat Trump die Regierung wieder bedroht. Er sagte, dass das venezolanische Militär Guaido jetzt anerkennen solle oder es werde, Zitat, keinen einfachen Ausweg, keinen Ausgang geben. Es gibt keine Gründe, das als leere Drohungen abzutun. John Bolton hat den schrecklichsten Krieg zu meinen Lebzeiten eingeleitet und faktisch einen Völkermord möglich gemacht. Und Trump bombardiert im Moment den Mittleren Osten flächendeckend. Wer weiß, wie weit sie mit ihrer Kriegsmaschinerie für das große Öl gehen wollen. Millionen Menschenleben stehen potenziell auf dem Spiel. Alle Menschen, die an Souveränität und Frieden glauben, müssen eine Rolle spielen. Wir müssen alles tun, was in unserer Kraft liegt, um das nicht zuzulassen und es zu beenden, wenn es anfängt.